Hallo und herzlich willkommen in unserem Haus-Podcast von Detektor FM. Und ihr wisst ja, dass wir hier immer einen Blick hinter die Kulissen unserer Podcasts werfen und ich mit Leuten aus unserem Team über ihre Podcasts spreche. In der letzten Ausgabe des Jahres 2024, also in dieser hier, gibt's da aber aus unserer Sicht eine ziemlich sinnvolle Ausnahme, denn wir haben uns zu unserem 15. Geburtstag mit Ulf Burmeier die juristische Hälfte der Lage der Nation eingeladen und mit ihm habe ich im Rahmen unseres Geburtstags eine Live-Podcast-Episode von Detektor FM destilliert am 28. November im UT Connewitz in Leipzig aufgenommen mit seinen Gedanken und Informationen zu diesem sehr, sehr wichtigen Politik-Podcast in Deutschland.
Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Wir hier vom Podcast Radio Detektor FM, wir sind vor 15 Jahren an den Start gegangen und wollten journalistische Inhalte und moderne Popmusik verbinden. Und von Anfang an haben wir unsere Inhalte auch als Podcast zur Verfügung gestellt. Über die Jahre haben wir uns dann immer mehr auch Richtung Podcasts und damit zeitunabhängiges Hören entwickelt. 2015 zum Beispiel haben wir den Fahrradpodcast Antritt gestartet oder 2016 gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Wirtschaftsmagazins Brand 1 den Brand 1 Podcast. Und zum Geburtstag des Podcast-Radios Detektor FM ist es fast schon eine Tradition, dass wir uns Podcasterinnen oder Podcaster einladen. Beim 10. Geburtstag zum Beispiel war das Matze Hielscher vom Hotel Matze. Und anlässlich des 15. Geburtstages ist Ulf Burmeier von der Lage der Nation nach Leipzig gekommen, in die Stadt, in der er übrigens viele Jahre studiert hat. Und ich will mit ihm über die Erfolgsgeschichte von der Lage der Nation sprechen, dem vielleicht einzigen Indie-Podcast, der seit Jahren in den Top 20 der verschiedenen Podcast-Charts platziert ist. Und deswegen sage ich vielen Dank für deinen Besuch und herzlich willkommen im UT Connewitz in Leipzig, Ulf Burmeier.
Ja, ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Es ist immer wieder schön, zurück in Leipzig zu sein.
Schön, dass du da bist und ich bin mir ziemlich sicher, dass unter den Zuschauerinnen und Zuschauern und Hörerinnen und Hörern relativ viele Leute sind, die auch die Lage hören und wahrscheinlich wissen die auch, dass du in diesem Sommer, also jetzt diesen Sommer, ich sag's mal so, das letzte Sicherheitsnetz gekappt hast und aus dem Dienst der Berliner Justiz entlassen worden bist oder dich entlassen hast quasi, obwohl du Richter auf Lebenszeit gewesen bist. Das ist sowas, wo, glaube ich, Eltern sagen, oh Gott, wie kannst du das machen? Die letzten 4 Jahre warst du auch schon beurlaubt. Bist du dir seit diesem Jahr jetzt endgültig sicher, dass Podcaster dein Hauptberuf ist?
Klar. Das war natürlich Voraussetzung für diese Entscheidung. Also natürlich kann man eine Lebenszeitstelle in der Justiz nicht aufgeben, wenn man nicht der Meinung ist, dass man eine andere Alternative gefunden hat. Und ich meine, das war ja keine Entscheidung gegen die Justiz. Ich war gerne Richter. Ich finde es eine ausgesprochen wichtige Aufgabe in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden und auch meine Kräfte sind begrenzt und man kann mal ein paar Jahre Vollgas geben und auch so über seine eigenen Grenzen gehen. Das habe ich mit meinen 3 Projekten Justiz, Gesellschaft für Freiheitsrechte und Lage ja auch gemacht. Aber ich finde es auch ganz wichtig, Stichwort Achtsamkeit, dann irgendwann mal wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich Sachen aufgebaut, jetzt kann ich Sachen abgeben und sich wieder auf eine Sache fokussieren und das fühlt sich auch sehr gut an.
Jetzt stelle ich mal eine Elternfrage. Kann man vom Podcasten leben?
Ja. Und zwar ja nicht nur Philipp und ich, Philipp Banse, mein Co-Host und Mitgründer, sondern inzwischen sind wir ein Team von 11 Menschen, ne, die jetzt nicht alle nur bei der Lage arbeiten. Ein paar sind frei, arbeiten auch noch, keine Ahnung, beim Spiegel oder beim ZDF oder so. Aber wir sind eben 11 Menschen, die mehr oder weniger von der Lage der Nation leben. Und da sind wir ehrlich gesagt außerordentlich dankbar für die Menschen, die das möglich machen. Zum Beispiel mit dem Plus-Abo oder eben auch natürlich bei den Unternehmen, die bei uns Werbung buchen.
Darüber werden wir auch in dieser Podcast-Episode und in diesem Gespräch hier noch sprechen. Gibt es so einen Moment, wo dir klar geworden ist, ja, das funktioniert?
Philipp und ich haben eigentlich diesen Podcast in ganz vielen kleinen Schritten aufgebaut. Ne? Also wir haben keinen Cent Kredit von irgendwem genommen. Es gibt keinen Großinvestor, der sagt, hier, habt ihr 1 Million, viel Spaß. Sondern wir haben das in ganz kleinen Schritten immer weiter aufgebaut, haben geschaut, funktioniert dies? Okay, dann gehen wir diesen Weg weiter. Na, funktioniert nicht, stellen wir wieder ein. Und so war das auch mit der Finanzierung der Lage. Ne? Also wir haben ja 4 Säulen. Das eine sind einfach Überweisungen. Damit haben wir ganz früh angefangen. Dann haben wir irgendwann dieses Abo-Modell Lage Plus eingeführt. Dann gibt es Werbung, auch schon seit vielen Jahren inzwischen. Und die letzte Säule, wie bei jeder ordentlichen Rockband, ist natürlich der Live-Auftritt, also Lage Live. Zuletzt ja in Leipzig übrigens, ne? Ich glaube, 4. Oktober waren wir drüben im Westbad. Und diese vier Säulen tragen eben zum Erfolg der Lage bei, aber sehr unterschiedlich. Also es wechselt auch total. Also wir hatten zum Beispiel 2019, Anfang 2020 relativ viele Live-Auftritte, hatten auch schon Tickets verkauft für weitere Shows. Dann kam dieses Corona und wir mussten ein paar tausend Tickets stornieren. Und da waren wir zum Beispiel total dankbar, dass Menschen gesagt haben, komm, passt, wir wollen unser Geld nicht zurück. Also ein erheblicher Anteil, über die Hälfte, haben gesagt, ja, wir verstehen, ihr könnt die Show nicht machen, aber wir unterstützen euch, indem wir auf die Erstattung verzichten. Und in dieser Zeit haben ganz viele Leute sich dann Plus-Abo geklickt. Das heißt also, wir konnten diesen Ausfall dann jedenfalls innerhalb von ein paar Monaten kompensieren. Und deswegen sind wir sehr glücklich mit diesen vier Säulen, die sich gegenseitig ergänzen und deren Bedeutung schwankt. Aber in der Summe machen wir eigentlich, seit wir den Laden gegründet haben, Gewinne.
Wie sieht eigentlich so dein Alltag aus als Podcaster? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt man morgens um 9 ins Podcasting-Büro und dann...
Wir haben tatsächlich seit 2020 ein eigenes Studio in Berlin-Treptow, sehr schön mit Blick auf den Görlitzer Park. Wir sind, denke ich, etwa 2 Tage die Woche auf jeden Fall im Studio. Wir haben einen Redaktionstag, wo Philipp und ich uns morgens treffen, erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken, über die Weltlage reden, uns so quasi eingrooven. Ja, das ist bei so einem Zweierteam natürlich wahnsinnig wichtig, dass so diese persönliche Verbindung auch stimmt. Wir reden dann auch mal über Privates und so. Und wenn dann so diese Dinge geklärt sind, dann planen wir quasi einen Tag lang die nächste Sendung im Studio und normalerweise etwa 2 Tage später ist unser Aufnahmetag. Also die typischen Tage sind Dienstag und Donnerstag. Aber natürlich arbeiten wir im Grunde fast an allen Tagen der Woche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so wie heute am Donnerstag aufnehmen, dann ist morgen im Prinzip mal frei. Ausnahme jetzt morgen, weil wir da mit Olaf Scholz verabredet sind. Also es läuft ja Bundestagswahlkampf, das heißt, wir interviewen die 3 Kanzlerkandidaten und Olaf Scholz ist jetzt morgen Nachmittag um 4. Aber normalerweise ist Freitag unser freier Tag. Und
wenn nicht der Kanzler ruft, ja.
Wenn nicht, ja, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der Kanzler gerufen hat. Also ja. Die haben uns angesimst, wollen sie nicht mal kommen. Das ist natürlich total nett.
Ihr wart ja auch relativ kritisch.
Wir waren natürlich sehr kritisch und vielleicht hat er auch die Folge von 2021 gehört, denn wir hatten ja schon im letzten Bundestagswahlkampf Porträts der 3 Kandidierenden, also Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Und ich glaube, dass Annalena Baerbock mit dem Interview sich einen großen Gefallen getan hat, weil die Porträts über Armin Laschet und Olaf Scholz, würde ich denken, in der Tendenz kritischer waren. Und das lag nicht an inhaltlichen Punkten, sondern das liegt vor allem daran, dass wir uns zwar um eine ausgewogene Darstellung bemüht haben, aber natürlich bleibt einfach mehr Kritik hängen, wenn man nicht mit jemandem spricht, der sich dann eben auch verteidigen kann. Gut, aber jedenfalls, das ist so der normale Ablauf, Donnerstag Aufnahme, Freitag, Samstag sind dann ruhigere Tage, aber spätestens ab Sonntag geht's natürlich wieder los. Also das heißt, man liest ganz intensiv Zeitungen, wir haben verschiedenste Newsletter abonniert, ich bin so ein bisschen noch unser Außenminister, das heißt, ich gehe relativ viel mit Menschen, sagen wir aus der Berliner Politbubble, frühstücken, Mittagessen, Abendessen. So, das heißt, das ist also trägt, glaube ich, enorm zur Qualität des Podcasts bei, dass man einfach, um einen Namen zu nennen, keine Ahnung, mit Saskia Esken beim Italiener sitzt mal einen Abend, und sich einfach austauscht, wie, über alles mögliche. Es sind dann Hintergrundgespräche, deswegen zitiere ich daraus nicht. Aber das ist für die Arbeit
natürlich
total
eine Grundlage.
Wichtig.
Ja, ja. Genau. Wie siehst du dich eigentlich selber? Also du hast ja gesagt, du bist ja auch noch Vorstand und Mitgründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Bist du Journalist, Aktivist, irgendwo dazwischen?
Also die bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte würde ich mich damals als Aktivist bezeichnen, aber ich habe diese Aufgabe inzwischen abgegeben. Also ich bin noch eines von 4 Vorstandsmitgliedern. Wir haben bewusst meinen ehemaligen Job da als Vorsitzenden abgeschafft, haben gesagt, es gibt jetzt 4 gleichberechtigte Vorstandsmitglieder oder 5 zurzeit sogar. Und ich denke eigentlich, dass ich im nächsten Sommer nicht nochmal kandidieren werde, denn ich finde das ganz wichtig, Dinge anzufangen, aber auch loslassen zu können. Also es gibt in der NGO-Welt, in der quasi Initiativen-Welt, gibt es fast schon so eine Art Krankheitsbild, das Founders Syndrome, also quasi die Krankheit der Gründenden, dass sie nicht loslassen können. Und das war immer was mir so als Schreckensbild vor Augen stand. Du willst nicht irgendwie mit 80 aus dem Büro getragen werden bei deiner NGO. Und deswegen habe ich jetzt in den letzten Jahren ganz bewusst meine Aufgaben quasi delegiert, habe mich ganz bewusst selber überflüssig gemacht und abgeschafft. Und deswegen habe ich jetzt heute auf die Tätigkeit der GFF eigentlich keinen Einfluss mehr. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also es ist für eine Weile okay, zugleich Richter, Journalist und Aktivist zu sein. Aber ich finde, irgendwann dann muss man sich auch mal so ein bisschen entscheiden, welchen Hut man tragen will. Das ist ja auch zum Beispiel ein Problem, das Netzpolitik.org immer hatte. Ne? Sind Sie jetzt journalistisch tätig? Sind Sie aktivistisch tätig? Also ich finde, die haben da für sich eine ganz eigene, spezifische Antwort gefunden.
Und Markus Beckedahl ist ja auch gegangen. Ne?
Markus ist dann eben, Markus Beckedahl, ein alter Freund von mir, der ist dann eben auch irgendwann gegangen, was ich für eine sehr kluge Entscheidung halte. Ne? Und man merkt auch, glaube ich, heute, dass ihm das viele Freiheiten zurückgegeben hat. Ne? Er versucht sich jetzt auf verschiedenen anderen Feldern. Nein, und ich bin sehr glücklich damit, die GFF im Prinzip schon abgegeben zu haben. Also ich bin jetzt noch formal im Vorstand, noch ein paar Monate, aber ich denke, im nächsten Sommer werde ich dieses Amt auch abgeben.
Also Journalist.
Exakt.
Du hast gesagt, es gibt diese verschiedenen Einnahmequellen. Gibt es eine, die am wichtigsten ist? Also ihr betont ja immer sehr die Plus-Abos. Ich sag, die sind euch wahrscheinlich besonders wichtig.
Die Plus-Abos sind uns außerordentlich wichtig, weil sie eine völlig unabhängige Finanzierung sind. Also natürlich könnten theoretisch alle Menschen mit Plus-Abo kündigen, aber die Lebenserfahrung zeigt, dass die meisten Menschen das nicht tun. Also wer sich dafür entscheidet,
nicht gleichzeitig
bleibt auch dabei. Ja. Also das heißt dann in der Marketingwelt immer Churn. Also die Frage, wie viele Leute kündigen, und diese Churn-Rate ist also verschwindend im Promillebereich, nicht mal, kaum messbar. Und das ist halt einfach sehr gut. Das heißt, das wächst sehr kontinuierlich und es ist sehr verlässlich. Und zwar sogar, wie gesagt, in der Corona-Zeit, ne? Als viele Menschen ja auch einfach selber sich Sorgen machen mussten oder Sorgen jemals gemacht haben, um in ihr Auskommen, haben sie dann aber die Lage in der Tendenz nicht gekündigt. Im Gegenteil, es haben sogar mehr Leute gesagt, hey, jetzt unterstützen wir das. Und deswegen ist uns das, ich sag mal, emotional, psychologisch total wichtig. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass einfach der Werbeumsatz schon auch Schwankungen unterliegt. Ne? Also 2022 zum Beispiel war ein sehr schlechtes Werbejahr, das habt ihr sicher auch gemerkt.
Ja.
Und da bin ich wirklich heilfroh, dass wir dieses Plus-Abo hatten. Denn mal ganz ehrlich, also weder Philipp noch ich wollten jetzt Gründer sein. Ja? Also wir sind jetzt nicht irgendwie so wie, keine Ahnung, vielleicht kennt einer dieses hübsche Video von
Christian Lindner,
mit 18 und der Kuhkrawatte, ne? Gründen und so. Ja. Und Probleme sind dornige Chancen und so. Muss man sich mal angucken, müsst ihr mal googeln, es ist wirklich unfassbar
schön. Glaube ich, Stern-TV oder sowas.
Ja, Stern-TV 1997 oder so. Es ist wirklich richtig geil. Also ich meine, also das ist wirklich großartig. Und ich will mich da gar nicht so drüber lustig machen. Ich finde, es ist einfach ein ganz bestimmter Esprit. Ne? Also nicht, ich finde das persönlich nicht so besonders wahnsinnig sympathisch in vielen Teilen, aber ich finde, das ist halt so dieser Esprit, lass uns was gründen.
Egal was.
Ja, Hauptsache, da kommt Kohle bei rum. Und das war bei Philipp und mir völlig anders. Uns geht's halt um die Sache. Ne? Also als wir die Lage...
Kommt mir bekannt vor, ja.
Ne, brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen, wie das funktioniert. Also wir haben das gegründet, weil wir gesagt haben, es muss doch möglich sein, in diesem Internet ein gutes Gespräch zu führen über die politischen Ereignisse der Woche. Einfach ein gutes Gespräch über Politik. Das war die relativ bescheidene Ausgangsidee, mit der wir uns ein bisschen abgrenzen wollten von Fernseh-Talkshows, ne? Wo man so 15 Sekunden Blobs hat und irgendwas raushauen muss, wo aber im Grunde kein Gedanke zu Ende gedacht wird. Und das wollten wir anders machen. Und ehrlich gesagt, wäre es gar nicht zu hoch hängen, aber wir haben auch gesagt, das ist für unsere Demokratie doch wichtig. Man muss doch drüber reden. So, ganz banal. Und das war unser Ansatz. Und also eine Firma zu gründen, hat sich dann irgendwann so rausgestellt als der richtige Weg, um diesen Podcast einfach in die Zukunft zu führen. Wir haben das am Anfang hobbymäßig gemacht. Also Philipp war beim Deutschlandradio, hat da vor allem für das Hauptstadtstudio und für das Landesfunkhaus Berlin Dinge gemacht, so als Mitarbeiter. Ne? Keine Ahnung, morgens kam die Einladung, heute die und die Pressekonferenz, fahren Sie mal hin, holen Sie mal ein paar Töne, machen Sie 3:30 draus. So. Und ich war eben Richter, beziehungsweise bei der GFF. Und wir haben die Lage in 3-4 Stunden Freitagmorgens bei mir in der Küche aufgenommen. So ist das mal angefangen, und dann haben wir einfach irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert, es gibt Menschen, die werfen einen Euro in den Hut, es gibt Menschen, die klicken sich so ein Abo, und dann konnten wir sukzessive immer mehr Zeit investieren und haben dann irgendwann auch die ersten Menschen eingestellt. Also Chiara zum Beispiel ist unsere erste Mitarbeiterin, die war mal Prakti, und dann war sie ganz, ganz lange auf so einer Minijobstelle, hat dann irgendwann die Episoden für uns ins Netz gestellt zum Beispiel. Dann haben wir irgendwann Sabine eingestellt, die macht bei uns die Buchführung und so. Und so ist das ganz langsam kontinuierlich gewachsen, dieses Projekt, aber immer eben mit dem Ziel, das Produkt gut zu machen, denn das ist das, was uns interessiert.
Aber mittlerweile tatsächlich auch als GmbH und Co. KG,
richtig,
ne? Also richtig, genau. Als juristische Form sozusagen. Nochmal zurück zum Plus-Abo. Wie wichtig ist das so im Verhältnis? Ist das 2/3 Plus-Abo, 1/3 Werbung? Kann man das sagen?
Also ehrlich gesagt wäre das unseriös, da jetzt eine Prozentzahl zu sagen, einfach weil das alles so sehr schwankt. Ich würde mal sagen, im Jahr 2024 wird es wahrscheinlich ein Tick mehr Werbung sein als Plus. Es hat aber auch schon Jahre gegeben, wo es genau andersrum war. Und wir haben für uns so ein bisschen entschieden, dass wir, also wir haben die Werbung jetzt ja professionalisiert. Da haben wir seit 2 Jahren eine eigene Mitarbeiterin, Daniela, die verkauft. Und wir haben so das Gefühl, Plus ist so ein bisschen mitgelaufen und wir wollen jetzt bewusst in Plus investieren. Also mit anderen Worten, wir wollen die User-Erfahrung bei Plus verbessern, dass man sich leichter anmelden kann und wir bieten ja bestimmte Inhalte auch hinter einer Paywall an, also die Lage werbefrei und die Kompaktfassung und wir wollen das den Menschen einfacher machen. Also bislang muss man da so ein RSS-Feed von der Homepage kopieren und so. Das ist ein bisschen nerdig und da haben wir ein paar schöne Ideen, wie das leichter gehen könnte.
Dann sprechen wir mal noch über die Werbung, weil das ist ja auch immer so ein Thema, was viele Leute, die Podcasts hören, irgendwie interessiert. Viele schreiben, oh, Werbung nervt und so. Wie passiert das bei euch mit der Werbung? Macht ihr das selbst? Du hast gesagt, da gibt's Daniela, die verkauft die Werbung, aber ihr seid auch bei der ARD Media, einem Vermarkter, seid ihr noch bei anderen Vermarktern? Also wie kommt Werbung in den Podcast?
Also wir haben, vielleicht fangen wir mal mit der Technik an, denn das macht es leichter, das zu erklären. Also wir haben inzwischen eine Software namens ASAP, die baut automatisch in die Lage der Nation an bestimmten Stellen Werbung ein. Also technisch läuft es so, wir haben eine WordPress-Instanz mit dem Podlove-Plugin. Das ist so ein Open-Source-Plugin für Podcasts. Und
jetzt wird es ein bisschen Podcast-nerdig, aber, ne,
aber ja. Darf ich noch, oder?
Ja, klar.
Und genau, also die Software ist WordPress mit dem Podlove-Plugin. Und dieses Plugin haben wir so ein bisschen erweitern lassen um eine Software. Und da kann man dann sagen, okay, an dieser Stelle kannst du Werbung einbauen, an dieser Stelle und an dieser Stelle.
Zum Beispiel nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde.
Genau. Also bei uns meistens nach der Begrüßung und dann so nach dem zweiten Thema und dann nochmal so gegen Ende. Das sind die sogenannten Ad-Breaks und in diese Ad-Breaks fügt der Werbeserver automatisch bestimmte Werbespots ein. Und wie kommen die da jetzt rein? Also zum einen, wie gesagt, verkauft die ARD Media und unsere Mitarbeiterin Daniela jeweils einfach Buchung. Also da kann man halt sagen, okay, ich möchte in der Lage werben.
Ich habe Mineralwasser und ich will gern bei euch werben.
Wir hatten, glaube ich, sogar wirklich schon mal Mineralwasserwerbung. Oder jedenfalls hat Daniela mal mit einer Mineralwasserfirma gesprochen. Anyway. Und wenn die sich dann einig werden, dann buchen die zum Beispiel 100.000 Impressions für einen bestimmten Preis.
Impressions sind was?
Impressions sind Einblendungen. Ne? Also quasi 100.000 Downloads, in die dann dieser Werbespot eingefügt wird. Und dafür wird dann ein bestimmter Preis aufgerufen. Und das ist so quasi die Werbung. Das ist die sogenannte Direktvermarktung über die ARD Media oder über Daniela Knoll, unsere Mitarbeiterin. Und dann gibt es auch noch sogenannte Zweitvermarkter. Das sind 2 Firmen namens IQ und die letzte heißt Ad Alliance. Die dürfen auch Werbeplätze vermarkten, aber typischerweise nicht exklusiv. Das heißt, da ist die Lage der Nation dann nicht der eine Podcast, den man bucht, sondern die stellen sogenannte Channel zusammen. Da sind dann, 10 Podcasts drin und die Lage ist vielleicht 5-10% der Impressions in diesem Channel. Das heißt also, bei diesen Firmen IQ und Ad Alliance kann man nicht die Lage spezifisch buchen, sondern nur Podcast-Werbung und da ist die Lage dann so mit im Topf.
Und das ist dann nicht von Philipp eingesprochen, sondern...
Genau, und das ist auch nochmal ein Unterschied. Es gibt ja sogenannte Host-Reds. Das sind, ich sag mal, so die Premium-Werbeform, wo einer der Hosts des Podcasts den Werbespot selber einspricht. Das macht bei uns Philipp, das ist so sein Ressort. Also wir haben so ein bisschen so Ressortaufteilung. Ich mache IT, Legal natürlich und Außenministerium. Und Philipp ist zum Beispiel für Werbung und Personal zuständig. Und genau, Philipp liest die sogenannten Host-Reds. Und die laufen aber nur über die Eigenvermarktung von Daniela oder der ARD Media, während über die IQ und die Ad Alliance nur sogenannte Producer Reads eingebaut werden. Das sind halt Werbespots, die von irgendeiner Radiostimme gesprochen werden.
Jetzt habt ihr als Podcast, und darüber würde ich gerne jetzt so in den nächsten Minuten ein bisschen intensiver sprechen, es wirklich geschafft, ja, ich würde mal sagen, als einziger Indie-Podcast überhaupt, über die Jahre Bestand zu haben und immer noch in den Top 20, Top 10 häufig sogar dieser Charts, egal ob jetzt bei Apple oder Spotify oder so, aufzutauchen. Und ihr habt, das kann man glaube ich auch sagen, weil man kann es auch offiziell ja überall nachlesen, so 350.000 bis 400.000 Abrufe pro Episode, was wirklich viel ist für einen Podcast. Wäre es auch möglich, davon zu leben, wenn ihr nicht so viele Abrufe hättet?
Ich würde mal sagen, ja, das ginge trotzdem, aber natürlich könnten wir dann weniger Werbung verkaufen. Also Werbung bezahlt man über die sogenannten Impressions. Wenn wir zum Beispiel die Hälfte der Abrufe hätten, dann könnten wir legitimerweise nicht mehr 300.000 oder 400.000 Impressions pro Woche verkaufen, beziehungsweise müssten dann sagen, das wird aber 2 Wochen dauern, bis wir die ausgespielt haben.
Also halb so viel Geld.
Würde dann also hart formuliert halb so viel Geld bedeuten und haben wir natürlich auch keine Fillrate von 100%. Aber also ist nicht jeder Werbeplatz gebucht und so. Aber im Grundsatz würde ich sagen, sagen, würde das natürlich dann da weniger Geld bedeuten. Bei den Abos weiß man nicht, ne? Wenn wir jetzt weniger Zuhörende hätten, ob dann die Abos sinken würden, weiß man nicht. Vielleicht würde auch die Abo-Quote steigen, das weiß man nicht. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass uns so viele Leute zuhören und ehrlich gesagt nicht nur wegen des Geldes, sondern vor allem auch, weil wir ja glauben, dass wir da ein gutes Produkt machen. Und wir wollen natürlich, dass sich das möglichst viele Menschen anhören, weil so eine unserer Grundüberzeugungen halt ist, dass egal wie, welche Fragen man stellt, jedenfalls ist Demokratie und Rechtsstaat die Antwort. Ne? Und das ist ja in heutigen Zeiten nach 70 Jahren Bundesrepublik leider nicht mehr selbstverständlich. Ne? Also bis, keine Ahnung, 2015 war das selbstverständlich, das ist es heute nicht mehr. Gerade in Leipzig weiß das natürlich jeder. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass wir da machen inhaltlich. Und weil wir bei aller Kritik an politischen Vorgängen immer versuchen, konstruktiv zu bleiben und zu sagen, aber Demokratie ist alternativlos. So, und Rechtsstaatlichkeit auch.
Wenn man sich so anguckt, wer da so neben euch ist, dann sind das eigentlich die ganz Großen, ne? ProSieben, Sat.1, RTL, die großen Verlage, die öffentlich-rechtlichen Sender, das sind so eure Wettbewerber, um das mal zu sagen, in den Charts. Hast du eine Erklärung dafür, warum ihr da so eine Ausnahme seid? Weil ich sag mal so, viele andere Indie-Podcaster, die waren da früher mal, ne? Und sind da nicht mehr. Also Holger Klein, Tim Pritloff, ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die es irgendwie, die dann irgendwann mal rausgeflogen sind, weil die großen Player mit dem großen Geld da ja erfolgreicher waren.
Also ich möchte jetzt wirklich kein schlechtes Wort verlieren über diese geschätzten Kollegen, ne, die du gerade zitiert hast. Tim macht ganz tolle Podcasts, Tim Pritloff, Holger Klein und Kada Rönnecke sind Urgesteine der Podcast-Welt, ne, mit ihrer Wochendämmerung.
Larissa also, Vassilian zum Beispiel auch, ne?
Also, genau. Ja. Ne, also ich würde wirklich jetzt nicht bei denen irgendwelche Probleme suchen wollen, sondern ich glaube, dass die Lage der Nation, also zum einen durch das große Glück hat, dass wir sehr früh angefangen haben. Wir waren tatsächlich so einer der ersten News-Podcasts, der sich einfach auf die Fahnen geschrieben hat, die Woche zu erklären, die politische Woche zu erklären.
Und jede Woche kam.
Das war zum Beispiel Philipp sehr wichtig, der ja ein ganz alter Podcast-Hase ist, viel älter als ich. Philipp macht seit 2004 Podcasts. Ne? Ich war immer mal in seinen Podcast zu Gast, aber eigentlich ist das ursprünglich mal sein Thema gewesen.
Und weil er ist ja auch Teil dieser Szene sozusagen.
Ja, genau,
er ist Teil
dieser Szene. Er kennt Tim natürlich schon ewig und so, ne? Er kennt Erik, den Coder hinter Podlove und so. Also das ist so ein bisschen seine Welt, auch aus der er kommt, in die ich ehrlich gesagt eher reingewachsen bin. Aber deswegen hatten wir einfach einen großen Vorteil, weil wir so mit die Ersten waren und so ein bisschen so diese ökologische Nische auch ein Stück weit besetzt haben. Dann, glaube ich, spielt schon eine große Rolle, wie du sagst, Beständigkeit, dieser Wochentakt. Und dann auch was jedenfalls uns viele Leute spiegeln, dass so quasi dieser juristische Hintergrund so ein bisschen so ein USP ist. Ne? Also im deutschen Journalismus generell, es gibt ein paar wirklich sehr gute Justiz- und Rechtskorrespondentinnen und Korrespondenten, zum Beispiel Gigi Deppe vom Südwestrundfunk, Ron Steinke von der Süddeutschen Zeitung, Wolfgang Janisch von der Süddeutschen, ein paar Leute auch bei der FAZ, aber es sind nicht so wahnsinnig viele und insbesondere im Podcast-Bereich findet man ganz wenig fundierte juristische Analyse. Also das ist immer das, was uns viele Leute spiegeln, das ist schon einfach was sie sonst eher nicht hören können. Jedenfalls nicht in Podcasts. In manchen Zeitungen ja, aber im Podcast schwierig. Bei LTO auch, ne? Also die Kollegen von LTO schätze ich auch sehr, also Legal Tribune Online, aber auch die haben nicht so einen Legal-Wochenerklär-Podcast. So. Und diese Kombination aus politischer Berichterstattung mit juristischen Hintergründen, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so ein USP. Weswegen lustigerweise zum Beispiel auch viele Kolleginnen und Kollegen da am Landgericht Berlin die Lage hören. Ne? Also wo ich auch mal so da interessant.
Was macht denn der Ulf eigentlich mittlerweile?
Ja, genau. Und vor allem so legal knowledge at work, ne? Das ist einfach irgendwie schön so. Und dann, was uns natürlich auch Menschen sagen, zum Beispiel so einer Lage live, ist, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie dadurch politisch mitreden können. Also das ist das, was für uns somit das Schönste ist, wenn Leute sagen, ich habe mich jetzt selber engagiert, ich bin in eine Partei eingetreten oder meinetwegen, ich bin auch nur im Elternbeirat, ne? Aber ich habe einfach gemerkt, so Demokratie lebt vom Mitmachen, ich mache jetzt auch was. Oder ich habe mich als Chefin aufstellen lassen, bin jetzt Chefin am Landgericht, entscheide mit. Oder jetzt aktuell WahlhelferInnen. Ne? Also ich habe mich jetzt bei meiner Gemeinde gemeldet und so, das finde ich ist immer ein tolles Feedback. Oder eben auch so dieses Feedback, ja, ich verstehe jetzt politische Prozesse. Also ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich mit meinen Eltern rede oder wenn ich mit meinen Kindern rede und so, ich kann jetzt mitreden, ich habe jetzt Argumente. Und das ist eben das Schöne, dass wir auch merken, dass Menschen aus ganz vielen, sagen wir mal, politischen Richtungen die Lage hören. Also uns wird ja schnell gesagt, wir sind irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls eher nicht konservativ, was sicher zutrifft. Aber trotzdem wissen wir, dass uns auch Tausende von Leuten aus der Jungen Union hören, ne? die dann vielleicht häufig sagen, Alter, wie woke ist das denn? Aber die trotzdem
ist ja eigentlich gut für den Diskurs, oder?
Genau, das ist doch gerade gut. Und sie lernen halt Argumente kennen. Vielleicht finden sie die falsch und schärfen daran ihre Gegenargumente. Aber jedenfalls kommt man so irgendwie gesellschaftlich ins Gespräch.
Ja. Wirst du, ich meine, in der Rückschau kann man immer vieles erklären und dann ergibt das alles irgendwie so Sinn, aber hast du, wenn du so zurückguckst von eurem Anfang bis heute, so Momente, wo du sagst, das war besonders wichtig? Also ich kann mich zum Beispiel tatsächlich noch erinnern, ihr wart dann irgendwie 2016 bester Politik-Podcast bei Apple Podcast, so eine Auszeichnung, oder dann im Neo-Magazin Royal, 2019 war das, glaube ich, so im März.
Bei Böhmi.
Böhmi. Sowas hilft natürlich wahrscheinlich schon auch, oder? Oder nicht?
Also das hilft zuallererst natürlich mal einem selber, ne? Weil man ja, das ist ja so ein typisches Feature beim Podcasten, es ist gar nicht so einfach, einen Rückkanal aufzubauen. Also man sendet da was in dieses große, weite Internet und man muss sich ein bisschen Mühe geben, um von den Menschen da draußen Feedback zu bekommen. Das haben wir über die Jahre sehr konsequent versucht, ursprünglich mit den Kommentaren bei WordPress, da haben wir irgendwann mal ein eigenes Forum aufgebaut. Aber Podcasten ist auf jeden Fall, wenn man sich nicht Mühe gibt, auch schnell sehr einsame Veranstaltung. Und deswegen waren diese Anerkennungen einfach emotional total wichtig, ne? Dass wir schon im ersten Jahr da von Apple irgendwie gesehen wurden und dass Böhmi uns dann irgendwie kennengelernt hat und so. Aber ehrlich gesagt, was so die Downloads angeht, war das jetzt nicht so der Gamechanger. Also wir haben, glaube ich, durch diese Böhmi-Sendung, haben das mal irgendwie versucht, aus den Statistiken rauszudestillieren. Ich glaube, wir haben so 20.000 extra Downloads gehabt in der Woche, was ich für eine Sendung mit 3 Millionen Zuschauenden jetzt nicht weltbewegend finde, ehrlich gesagt.
So. Ja. Das ist dann die berühmte Click-Through-Rate. Also wie viele Leute klicken dann wirklich irgendwie auf den Podcast?
Ganz
oder
genau.
So?
Ja, das ist zum Beispiel Stichwort Click-Through-Rate. Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch bei Social Media desaströs. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also alle Redaktionen, die ich so kenne, die Podcasts machen und Insta, die sagen, ja, Insta ist wichtig für die Markenbildung oder vielleicht noch um Werbung zu verkaufen. Ne? Weil irgendwie die Menschen, die in Agenturen Werbung platzieren, die kennen halt Insta und sehen dich da. Aber die Klicks von Insta in den Podcast, die kannst du an einer Hand abzählen, so ungefähr.
Ja, das ist bei allen so, definitiv. Diesen Sommer habt ihr auch noch, ich glaube sogar den ersten richtig großen Preis, den Deutschen Podcast-Preis gewonnen in der Publikumskategorie, beste Information, übrigens zusammen mit Teurer Wohnen. Wir haben dieses Jahr auch einen Podcast-Preis gewonnen. Wie wichtig sind solche Preise für euch? Ist es dann auch eher so eine Bestätigung der Arbeit oder...
Also es ist natürlich emotional wiederum auch sehr wichtig, ne, dass man einfach sieht, das gefällt offensichtlich so vielen Menschen, dass sie in dieser Abstimmung sagen, ja, ich gebe meine Stimme jetzt der Lage. Und ich glaube auch, das war jedenfalls das Feedback von Daniela, dass das im Werbevertrieb nochmal was macht. Ne? Wenn man einfach sagen kann, das ist ein qualitativ sehr hochwertiges Umfeld. Ich meine, das ist ja...
Ist so Stiftung Warentest geprüft.
Ja, so ein bisschen so. Ne? Stiftung Warentest, hier Stiftung Podcast-Test, die halten das Mikro richtig rum. Ja, also das ist...
ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Ne? Also können wir gleich mal ausprobieren. Ja, und ich meine, das ist ja für Firmen auch wichtig. Ne? Die müssen natürlich ihre Marke schützen. Die wollen jetzt nicht in einem Umfeld werben, ne, wo das irgendwie, ich sag mal, irgendwie nicht professionell zugeht zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, macht das schon was aus.
Jetzt hast du Social Media, Insta schon angesprochen. Wie wichtig ist denn Social Media für euch?
Also Philipp und ich nehmen uns immer so Projekte vor, die wir dann eine Weile betreiben. Und Social Media war so das Projekt 2023, 2024. Also wir haben im letzten Herbst, also Herbst 23, eine Ausschreibung gemacht für eine Social Media Person. Dann haben wir die Stelle besetzt im November mit Anja Lordig, einer sehr lieben Kollegin, die ursprünglich vom Westdeutschen Rundfunk kommt, da auch immer noch ein bisschen arbeitet, aber jetzt eben hauptsächlich bei der Lage arbeitet. Das ist quasi so die Leiterin unseres Social Media Teams und es gibt 3 weitere Kolleginnen bei uns im Team, die mit Anja mehr oder weniger zusammenarbeiten. Also für uns ist das sehr wichtig, tatsächlich um ja so ein bisschen so diesem Gedanken zu folgen, reclaim TikTok, reclaim Insta. Ne? Also wir finden es wichtig, mit pro-demokratischen Inhalten auch präsent zu sein in sozialen Medien. Deswegen bespielen wir auch TikTok, obwohl das ja, wie man weiß, ein extrem toxisches Umfeld ist. Deswegen bespielen wir auch Insta. Wir sagen einfach, das ist uns wichtig. Und man muss ganz, ganz klar sagen, rein finanziell betrachtet, es ist ein Verlustgeschäft. Ne? Also wie gesagt, von Insta kommt kaum jemand auf den Podcast. Das heißt, die immerhin deutlich 4-stellige Summe, die wir jeden Monat ausgeben für Insta und TikTok. Das ist also, wenn man nur auf die Finanzen schaut, ein Verlust. Aber wir glauben einfach, dass das wertvoll ist. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass unsere Inhalte da stattfinden. Und
es geht um Sichtbarkeit.
Es geht natürlich auch um Sichtbarkeit. Wir hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Werbung verkaufen. Und wir haben jetzt mit unserem Team besprochen, dass sie natürlich auch vielleicht auf Insta durchaus mal auf Plus hinweisen können, auf unser Abo-Modell. Das haben wir tatsächlich irgendwie jahrelang noch nicht mal aktiv nicht gemacht, sondern einfach verpeilt, wenn man so deutlich ehrlich ist. Ne? Und jetzt haben wir gesagt, liebe Kolleginnen, wäre doch schön, wenn ihr auch vielleicht noch so ein paar Klicks an dieser Stelle generieren könntet. Denn das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass dann vielleicht doch das ein oder andere Abo sich verkaufen lässt. Mhm. Aber.
Stichwort verpeilt. Viele Medien haben Newsletter verpeilt. Wie wichtig ist ein Newsletter für euch?
Ich finde, wie wichtig ist, das ist halt einfach eine etwas schwierige Frage. Wir haben die Newsletter eingeführt, weil ursprünglich uns mal Leute gefragt haben, na, wann kommt denn die neue Folge? Das war so die Zeit, als die Podcast-Apps noch nicht so gut da drin waren, einen darauf hinzuweisen. Das hatte also so ein bisschen so eine Erinnerungsfunktion. Und wir haben, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber irgendwie was mittleres, fünfstelliges an Abos in dem Newsletter. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, wie viel Klicks dieser Newsletter jetzt generiert, wie oft, also wie quasi die Rate ist vom Newsletter zurück in den Podcast. Aber ich finde es wichtig, dass das ein eigenständiges journalistisches Format ist. Ne? Das wird zum Beispiel ja auch von einer Kollegin im Team geschrieben, die sonst viel für den Deutschlandfunk arbeitet. Anja Nehls hauptsächlich schreibt den Newsletter. Eine andere Kollegin, Maren Fußwinkel, guckt da nochmal drüber. Und wir haben einfach auch gesagt, es ist wichtig, dass die beiden Kolleginnen da so eine eigene Stimme finden. Das heißt, das sind schon die Lageinhalte, die vorgestellt werden, aber eben nochmal mit so einem eigenen Twist, und anscheinend gefällt es den Menschen, sagen wir mal so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das, wie soll ich sagen, ein ganz eigenes Produkt ist oder so.
Ja.
Also wir würden jetzt nie auf die Idee kommen, den Newsletter hinter eine Paywall zu stecken oder so.
Ja, ich frage auch deswegen, weil ich glaube, Newsletter und Podcast ja so ein bisschen artverwandt sind, weil sie sozusagen der direkte Weg zu der Nutzerin oder zum Nutzer sind und eben nicht nochmal fernvermittelt über eine Plattform. So,
Das stimmt. Also man hat eben die E-Mail-Adressen, ne? Also zum Beispiel abonnieren wir, wenn die den entsprechenden Haken setzen, abonnieren wir alle Leute, die sich ein Plus-Abo klicken. Ne? Die kommen halt in den Newsletter, aber es gibt eben auch viele, die über die Homepage direkt den Newsletter finden.
Ja. Du hast gesagt, 11 Leute seid ihr mittlerweile so im Team.
Richtig.
Ja. Und aber nicht alle arbeiten Vollzeit, sondern...
Genau, also Philipp und ich arbeiten als Gründer Vollzeit, wir sind aber auch nicht formal angestellt, sondern formal Freelancer und kriegen eben Honorare für die Folgen und Gewinnanteile und so. Und dann haben wir, würde ich sagen, 3 Menschen, die überwiegend Vollzeit arbeiten, also 30 Stunden und mehr, und dann noch ein paar Minijobs und ein paar Freelancer, ja.
Du hast schon angesprochen vorhin, als du das mit der Werbung erklärt hast, ASAP ist noch ja eine neu gegründete Firma, ein Joint Venture mit euren Büronachbarn, glaube ich, mit Schnee von Morgen, die ihr auch mitgegründet habt, eben als Hosting, Werbeintegrations- und auch Cross-Promo-Plattform. Ich glaube, so ist es auch ein bisschen gedacht. Gibt es noch mehr in diesem, ich nenne das jetzt mal Lageuniversum, was da so entsteht?
Also wir haben jetzt keine weitere Firma auf dem Zettel. Wie gesagt, wir arbeiten gerade an verschiedenen Projekten, um das Plus-Abo aufzuwerten. Aber da ist es jetzt, das sind also IT-Projekte, die ich im Wesentlichen mache und gestalte. Aber da ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, da sich in die Karten schauen zu lassen. Ich sage nur, stay tuned. Ja? Also wir hoffen, dass wir da spätestens im Januar mit an die Öffentlichkeit gehen können.
Kannst du schon sagen, in welche Richtung es gehen wird?
Na, das Abo wird smoother zu nutzen sein, so möchte ich mal sagen.
Okay.
Also insbesondere die Inhalte, die bisher hinter der Paywall sind, die möchten wir für die Menschen, die ein Abo haben, einfacher mit ein paar Klicks verfügbar machen.
Auf dem Smartphone oder?
Auf dem Smartphone, genau.
Ja. Du hast vorhin angesprochen.
Aber nicht nur auf dem Smartphone, auch auf dem Rechner.
Okay. Ich frage jetzt nicht weiter nach. Du hast vorhin angesprochen, dass ihr jetzt auch Termine habt mit Olaf Scholz und anderen Menschen, die Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen sein wollen. In den USA gab es ja jetzt so ein bisschen nach der Wahl so ein bisschen so eine Analyse. Es war gar nicht die TikTok-Wahl, es war die Podcast-Wahl. Würdest du das unterschreiben? Weil es ging sehr, sehr viel um Reichweiten. Wer war bei Joe Rogan und wer war in welchem Podcast und hat Kamala Harris die falschen Podcasts besucht und so? Oder ist das so ein Podcast-Bubble-Thema?
Ich muss gestehen, dass mich diese Analysen nicht so wahnsinnig überzeugen, angesichts des großen Vorsprungs von Donald Trump. Man muss es sich einfach klar machen, das ist aus einer deutschen Perspektive natürlich eine ziemlich schauderhafte Nachricht, aber die Wahrheit ist, der liegt einfach ein paar Millionen Stimmen vorne. Und ich glaube, so eine monokausale Analyse, die kam aber in den falschen Podcast, die greift viel zu kurz. Ich glaube, viel überzeugender ist die ökonomische Analyse zu sagen, es geht einfach zu vielen Menschen in den USA ökonomisch zu schlecht. Sie haben einfach zu wenig Geld in der Tasche. Sie können sich von dem Geld, das sie haben, zu wenig kaufen. Und das war der eine große Grund, wieso die Demokratische Partei, die einfach 4 Jahre jetzt das Weiße Haus kontrolliert hat, den Kongress kontrolliert hat, wieso die Demokratische Partei das Vertrauen der Menschen verloren hat. Ich glaube, das ist die eine Erklärung, die 95% der Analyse eigentlich abdeckt. Und dann kann man sich noch die Frage stellen, ob Kamala noch ein paar hunderttausend Menschen hätte überzeugen können, indem sie im richtigen Podcast war. Also insofern, ich glaube, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken, nein, die Podcast, es war keine Podcast-Wahl. Es war eine Wahl, wo die Menschen eine aus meiner Sicht zwar irrationale Entscheidung getroffen haben, die aber auf einer rationalen Grundlage beruht, nämlich dem Gefühl, ich kann mir nichts mehr leisten und es läuft hier ungerecht, sozial ungerecht. Was ja aus meiner Sicht jedenfalls stimmt. That said, ist es aber schon einfach interessant, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, ob Podcasts möglicherweise jetzt auch ein relevantes politisches Medium sind. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich ernsthaft, ist jetzt irgendwie keine Koketterie, überrascht, als die Pressesprecherin von Olaf Scholz mich angesimst hat und gesagt hat, so, ne? Denn das ist genau dieselbe Frau, mit der wir vor 4 Jahren über Monate hinweg keinen Termin koordinieren konnten mit Olaf Scholz, sodass wir ein Porträt machen mussten. Dieselbe Frau hatte halt aus diesen alten Zeiten meine Handynummer, war total lustig, in dem Chat war irgendwie 2021 die letzte Nachricht.
Hat leider so, keine
wo,
Zeit.
Genau, Janik, wo Philipp und ich nochmal so, wir hätten noch dann irgendwie so x Termine hingeschickt, keine Antwort. So, und dann 3 Jahre später schreibt die Frau, ach übrigens, der Olaf hätte da Termin für Sie.
Wäre möglicherweise. Ja?
Das war einfach schon ganz geil, muss man sagen. Also ehrlich gesagt, und das ist jetzt nicht nur, da glaube ich, das ist, also ja, Lage hin und her, aber das ist, glaube ich, tatsächlich eine gewandelte Perspektive auf das Medium Podcast.
Darauf wollte ich natürlich so ein bisschen hinaus, weil ich glaube wirklich, wie du beschreibst, vor 4 oder erst recht vor 8 Jahren wäre es doch fast undenkbar gewesen, dass der aktuelle Kanzler oder die Kanzlerin zu einem Podcast geht und sagt, ich möchte gerne dort ein Interview geben. In Deutschland, um es jetzt mal
vermutlich,
so.
Vermutlich. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die FAZ solche Faxe schon öfter bekommen hat. Aber jedenfalls für Podcast ist das, glaube ich, was relativ Neues, wobei wir jetzt nicht der erste Podcast sind. Also er war zum Beispiel schon mal bei unserer sehr geschätzten Kollegin Eva Schulz, bei Deutschland 3000 und so.
Er war
also,
auch bei ist jetzt nicht Matze Hilscher und so. Genau, ist nicht sein allererster Podcast. Nee, aber ich meine trotzdem, dass in so einer Wahlkampfsituationen Podcasts offensichtlich als so relevant angesehen werden, weil sie ja auch eine gewisse Reichweite haben, dass man dort eben überlegt, als Pressesprecherin, da möchte ich gerne den Herrn Scholz platzieren.
Ganz genau. Und ich meine, ich habe die ganz genaue Zahl nicht mehr vor Augen, aber ich meine, wir haben so um die 40, 45 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland. Wir sind ja etwas über 80 Millionen Menschen, aber ein paar haben keinen deutschen Pass, dürfen deswegen nicht wählen, ein paar sind zu jung. Und ich glaube, es sind so um die 45, leg mich nicht drauf fest. Und dann wäre die Reichweite der Lage einfach schon mal etwa 1% der Wahlberechtigten. Ne? Und ich meine, wo kriegt man sonst direkten Kontakt, direkt aufs Ohr, 60 Minuten bei 1% der Wahlberechtigten? Das ist halt einfach schon eine enorme Reichweite. Und insofern, und dann muss man ja sehen, hat Podcast auch so ganz bestimmte Merkmale, die, glaube ich, dieses Format auch im Wahlkampf besonders wertvoll machen. Und das ist diese besondere emotionale Beziehung zwischen dem Podcast und den Menschen, die da zuhören. Also ich kenne das selber aus der Perspektive des Podcast-Hörers. Ich habe auch ein paar Podcasts, die ich sehr liebe. The Daily zum Beispiel von der New York Times.
Mit Michael Barbaro.
Ne, ein absoluter Kultstar irgendwie. Ja. Ne? Ja. Aber er hat jetzt ja auch diversifiziert. Jetzt gibt's ja auch Sabrina Tabernisi und so ein paar andere Leute noch, die den hosten. Aber ne, das ist so einer. Und dann habe ich, wie gesagt, ich bin ja so ein Nerd, ich interessiere mich zum Beispiel für iOS-Entwicklung, ne? Also iPhone-Programmierung, und da folge ich seit Jahren einem schönen Podcast namens Core Intuition, ja, von 2 so Nerds aus den USA, und dann war ich 2013 mal auf so einer Konferenz und habe auf dem Klo Daniel Jelkett getroffen, also einen dieser beiden Podcaster. Und da war ich schon auch so ein bisschen starstruck, ne? Und wusste gar nicht so richtig, was ich da irgendwie sagen soll. Also Podcast ist, zeichnet sich schon aus durch so eine ganz besondere Intimität auf so eine bestimmte Weise.
Wie kommt das?
Ich wollte nur den Satz zu Ende noch sagen.
Bitte.
Also diese Intimität, und das ist natürlich einfach ein ganz tolles Umfeld, um politische Botschaften zu platzieren. Also die Menschen hören dazu und sie sind im Grundsatz diesem Medium gegenüber, den Host gegenüber, sehr positiv eingestellt. Und dann ist da eben noch der Olaf zu Gast. Ne? Und da muss man sagen, das ist natürlich für den Olaf oder eben für den Robert oder für den Friedrich, ist das natürlich einfach großartig, wenn sie in diesem Umfeld ihre politischen Positionen vertreten können. Und zwar selbst dann, wenn wir, wie wir das natürlich machen, wenn die dann kritisch hinterfragt werden. Trotzdem sind sie in einem emotional, ich sag jetzt mal etwas überspitzt, in so einem rosaroten Umfeld.
Ja, es ist ja auch eine andere Gesprächsatmosphäre als jetzt irgendwie eine Talkshow oder sowas, ne, im Fernsehen, wo man vielleicht nur so kurze Statements...
Wir unterbrechen zum Beispiel weniger. Ja?
Ja.
Aber denn das ist zum Beispiel ganz interessant. Also manchmal kriegen wir auch so gespiegelt, nun wieso fragt ihr nicht konfrontativer? Und natürlich kann man Interviews beliebig konfrontativ fragen. Ne? Also wir könnten jetzt Olaf Scholz 30 von 60 Minuten mit Cum-Ex grillen, ja, und diesen ganzen weirden Vorgängen in Hamburg.
Ja, erinnert sich ja nicht mehr.
Das ist das eine, also die Amnesie schlägt zu, aber ich glaube auch, dass das einfach ein schlechtes Interview wäre. Es wäre einfach eine schlechte Interviewführung, weil es niemanden weiterbringt. Also ich finde, ein echter Erkenntnisgewinn bei einem politischen Interview ist, wer ist diese Person, die da politisch in diesem Fall um ein Amt sich bewirbt oder die da ein Amt schon inne hat? Wer ist diese Person? Wie tickt die? Wo kommt die her? Und damit man die Person kennenlernt, muss man ihr ein Stück weit Raum geben. Wenn das die ganze Zeit im Prinzip nur so ein Ping-Pong ist, wenn man die ganze Zeit sich nur irgendwelche schnippischen Fragen zuwirft, dann rollt sich natürlich jeder Igel ein. Ja? Also dann hört man an, dann lernt man diesen Menschen nicht mehr kennen. Und deswegen führen wir die Interviews ganz bewusst so ein bisschen entspannter. Wir machen so ein bisschen mehr Softball. Das heißt ja nicht, dass wir nicht kritisch nachfragen, aber die Menschen sollen sich wohlfühlen und sollen sich so ein bisschen darstellen können. Aber du hattest eben gefragt, warum...
Ich wollte schon nachfragen, ja.
Aber, ja. Um den Faden aufzugreifen, warum ist Podcast so ein Medium, in dem man so eine emotionale Bindung aufbaut? Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil man mit diesen Podcastenden so viel Zeit verbringt. Also ich habe jetzt selber mal geguckt, ich höre natürlich die Lage immer nach. Das ist so ein bisschen so meine Art Qualitätskontrolle. Ich will wissen, was haben wir da gesagt? War das richtig? War das gut? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Und ich habe auch selber hunderte von Stunden mit diesem Podcast verbracht.
Mit dir selbst?
Mit Philipp und mir. Ja. Und ich habe hunderte von Stunden mit Daniel Jelkett und Manton Rees verbracht bei CoreIntuition und mit Michael Barbaro und so. Und ich glaube, dass es entsteht einfach durch diesen langen, wenn auch etwas einseitigen Austausch, ja, entsteht einfach eine bestimmte Form von Nähe. Ich glaube, also ich bin kein Psychologe, ich habe es nur 4 Semester studiert und da gab es Podcasts noch nicht. Deswegen weiß ich darüber nicht wirklich was zu sagen, aber meine Erklärung ist, dass einfach ja, Kommunikation, Zuhören Nähe erzeugt auf Dauer.
Ja, ich finde es wirklich auch sehr, sehr faszinierend, dass das im Podcasten wirklich besonders ist. Das ist anders als im Fernsehen oder in der Zeitung oder so. Also es entsteht so eine besondere Nähe. Ich glaube, es gibt auch Begriffe dafür, das ist parasozial irgendwie. Man hat das Gefühl, man kennt Philipp und dich, wenn man euch irgendwie mal 5 Episoden gehört hat und so. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend.
Ja, und wir haben natürlich auch Macken. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie... wie soll ich sagen, so eine perfekte Figur ist, sondern wir versprechen uns. Wir haben bestimmte Marotten. Ja, also ich sage zum Beispiel viel zu häufig, das muss man sagen. Ja? Oder das muss man immer, also jeder von uns hat so seine Marotten und ich glaube, dass einen das auch einfach so ein Stück weit sympathischer macht, dass die Menschen sehen, ja, die geben sich schon echt Mühe, die stecken da total viel Arbeit rein und die haben auch eine Menge zu erzählen, weil sie das jetzt seit 8-9 Jahren machen. Aber trotzdem halten die sich jetzt nicht für die Geilsten. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also wir sind unsere schärfsten Kritiker. Wir freuen uns über Erfolge, aber es ist auch wichtig, dass wir das gespiegelt bekommen, weil wir glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Aber wir halten uns jetzt beileibe nicht für unfehlbar oder so. Ne? Sondern ganz im Gegenteil, jeder Podcast ist zuallererst mal für uns ein Bildungserlebnis. Ne? Wenn wir diesen Podcast recherchieren, sehen wir zuallererst mal, was wir alles noch nicht wissen. Ja? Schreib mal so ein Pad, 15 bis 20 Seiten Stichworte. Ne? Da merkst du die ganze Zeit, was du alles nicht weißt und was du dir dann anlernst. Das heißt, häufig sind wir quasi genau eine Episode weiter als das Publikum. So. Andere Themen, juristische Themen, da weiß ich natürlich aus meinem Studium was. Ne? Aber ja, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, Podcasten ist echt für mich persönlich eine Lektion in Demut. Auch deswegen, weil es fast unmöglich ist, eine fehlerfreie Episode abzuliefern. Ne? Deswegen haben wir diesen Korrekturblock. So viel Mühe wir uns auch geben, irgendwas ist immer falsch. Ne? Und auch da sieht man einfach, okay, ärgert einen. Aber wir haben den Umgang damit gefunden, zu sagen, wir machen das total transparent. Und ich glaube, das macht sehr bescheiden auf eine bestimmte Weise, weil man einfach seine eigenen Grenzen jede Woche sieht. Aber auf der anderen Seite schafft es Vertrauen, da nicht drum rumzureden. Einfach zu sagen, sorry, war falsch. So, wie jetzt in der letzten Folge. Ne? Also ich meine, da haben wir jetzt lang und breit über die K-Frage in der SPD gesprochen. Und als der Podcast erschien, hatte Boris Pistorius irgendwie vor einer Stunde sein Video veröffentlicht. Ich meine, das ist natürlich ein totaler Fuck-up. Ja? Muss man mal deutlich sagen. Das war einfach nicht gut, weil die Lage bei Erscheinen veraltet war.
Ja, klar. Kann passieren.
Ja, das Entscheidende ist, was lernen wir da draus? Ne? Das haben wir jetzt in einer aktuellen Folge, die heute kommt, auch natürlich diskutiert. Und ich glaube, die Kernerkenntnis ist, dass man einfach ein bisschen offener diskutiert und dass man also wirklich klar macht, also momentan ist es noch die K-Frage, vielleicht wird sie aber auch schon entschieden. Ne? Also gerade bei so Dingen, die sich gerade aktuell entwickeln, glaube ich, ist es gut, ein bisschen offener zu formulieren. Und wir haben daraus gelernt, wir werden einfach jetzt mal dazu sagen, wann wir aufnehmen. Ne? So, das
macht
ist so das Learning.
The Daily auch mittlerweile, ne? Die, also gerade im Wahlkampf haben sie auch immer gesagt, wir haben um 15.38 Uhr aufgenommen. Das kann durchaus sein, dass um 15.39 Uhr schon der nächste Minister bekannt gegeben oder wie auch immer. Was ich, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer fragen, weil du hast es gerade angesprochen, du hast so 15 bis 20 Seiten Stichpunkte. Wie nehmt ihr auf? Habt ihr da irgendwie Sätze, die da aufgeschrieben sind oder Stichwörter oder, also wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, der eine Trick bei der Vorbereitung ist, dass in diesem Pad, also in unseren Notizen, keine ganzen Sätze stehen, außer bei O-Tönen, die wir vorlesen. Und nie steht, wer was sagt. Steht einfach nicht da. Sondern es stehen nur die Themen da in Stichworten oder mal in einem Halbsatz. Und dann versuchen wir das gut logisch zu strukturieren. Also wir arbeiten so mit Einrückungen. Ne? Da gibt es so ein Stichwort und dann Unterstichworte und so. Aber wir haben quasi einen roten Faden für die Sendung. Wir haben die Fakten notiert. Aber es entwickelt sich auf der Grundlage dieser Fakten ein echtes Gespräch. Das ist halt nicht geskriptet und das ist nicht fake, sondern dieses Gespräch entwickelt sich live anhand dieses Pads. Und wenn wir dasselbe Pad nochmal aufnehmen würden, wäre das Gespräch anders. Und das, finde ich, ist das Schöne, dass wir uns zwar vorbereiten, aber es eben trotzdem nicht abgelesen wird, weil es auch nicht abgelesen ist. Das kannst du ja nicht spielen irgendwie. Und das ist wiederum was, was ich bei anderen Podcasts manchmal nicht so cool finde, also gerade im Corporate-Bereich, ne? Bei so produzierten Podcasts, Werbepodcasts von Firmen, da merkt man, da ist der Podcast durch 47 Abstimmungsschleifen gegangen und so lange abgestimmt
so
worden,
auch,
bis ja. ihm wirklich, bis er einfach komplett blutleer ist. Ne? Und das also an dieser Stelle mal Shoutout an alle Firmen, die Podcasts in Auftrag geben. Sucht euch eine gute Agentur und dann vertraut denen auch und lasst die mal machen. Ihr könnt euch ja das Audio anhören. Und wenn ihr beim Audio dann denkt, das bitte nicht, dann schneidet man halt das Audio. Aber diese Abstimmungsschleifen und diese Skripterei, das ist einfach das Ende vom Podcasting.
Bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen, würde ich tatsächlich als letzte Frage dich noch fragen, was aus deiner Sicht die Erklärung ist, warum Podcasts ja auch so ein bisschen eine Antithese sind zu unserer aktuellen Zeit. Also sie sind gerade nicht schnell 3 Sekunden Aufmerksamkeit, sondern Leute nehmen sich über eine Stunde und hören irgendwie die Episode, die Stimmen begleiten einen irgendwie stundenlang teilweise. Es gibt Podcasts, die abgefeiert werden, wenn sie über 4, 5, 6, 7 Stunden lang sind und so. Es ist ja schon irgendwie eine Antithese zu allen anderen Medienformen eigentlich, die immer schneller, immer kürzer, immer weniger Aufmerksamkeit haben.
Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass Podcasts ein Nebenbei-Medium sind. Also, mal ganz ehrlich, wer setzt sich mit einem Podcast auf ein Ohr aufs Sofa und hört Podcast? Ja? Kann man machen, vielleicht machen das auch ein paar Leute, aber ich glaube, die typische Nutzungsform des Podcasts ist, zuzuhören, während man eigentlich was anderes macht. Also wir haben vor einigen Jahren mal in der Lage so eine Art Umfrage gestartet und haben da die Menschen gebeten, uns doch mal ein Foto zu schicken von dem, was sie sehen, also keine Selfies, sondern ihre Perspektive, was sie sehen, während sie die Lage hören. Und das war total spannend. Da gab es dann also Fotos wie zum Beispiel ein Pferdekopf von hinten mit 2 Pferdeohren. Ja, offensichtlich hört jemand die Lage beim Reiten. Dann hatten wir ganz viele Bilder von Kinderwagen. Also Menschen schieben ihr Baby durch die Gegend und hören dabei die Lage. Dann hatten wir ganz viele Schneidebrettchen oder Kochpötte. Ja, Menschen hören Lage in der Küche und so weiter und so weiter. Also Podcast.
Badezimmer.
Badezimmer, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail. Oder auch oder zum Beispiel auch Werkbänke. Oder irgendjemand aus dem Erzgebirge war offensichtlich gerade dabei, irgendwie so einen Schwibbogen zu basteln. Ne?
Ganz typisch.
Mit seinen Holzbeiteln zugange und so. Genau, also man wirklich Podcast als Nebenbei-Medium. Und ich finde, das erklärt so ein bisschen, warum die Menschen sich für Podcasts so viel mehr Zeit nehmen als für vieles andere. Ne? Weil das quasi Zeit ist, die einem ohnehin genommen ist oder die einem fürs Podcasten geschenkt wird. Wenn ich im Auto sitze, kann ich ja nun mal nicht Insta gucken und ich kann auch nicht Zeitung lesen. Ich kann aber Podcast hören. Same für diese ganzen anderen Tätigkeiten, von denen ich eben gesprochen habe.
Obwohl man es manchmal sieht, was dann auch wiederum schwierig ist. Aber
ist dann eher schwierig. Ja. Ne? Aber jedenfalls sollte man nicht. Und wenn man ehrlich ist, macht es auch gar keinen Spaß. Jedenfalls glaube ich, Podcast als Nebenbei-Medium, das ist geschenkt Zeit. Ne? Wenn man also die Zeit, die man mit irgendwas anderem verbringt, parallel noch nutzt, um einen Podcast zu hören, ist es wirklich eine geschenkte Zeit. Und das erklärt so ein bisschen, warum Menschen sich da auch mehr Zeit nehmen als vielleicht für andere Medien. Und ein zweiter Grund ist, dass wir natürlich auch in Zeiten leben großer Verunsicherung. Also soziale Verunsicherung, politische Verunsicherung, steht bald der Russe vor der Tür, ja, um es mal zuzuspitzen. Menschen haben vor allen möglichen Dingen Angst. Und eine ganz wichtige Coping-Strategie, also eine ganz wichtige Strategie, mit Ängsten und Unsicherheiten umzugehen, ist zu verstehen, was da auf einen zukommt. Klassisches Beispiel, wenn ich im dunklen Wald bin und es knackt, ist das gruselig. Bei Tageslicht, wo ich sehen kann, was im Wald passiert, ist es viel weniger gruselig. Da knackt es halt, ja. Irgendein Vieh ist halt auf irgendein Holz getreten, ja. Kein Problem. Nachts gruselig, tagsüber nicht. Das heißt mit anderen Worten, sobald das Licht angeht und ich sehen und verstehen kann, macht es weniger Angst. Und ich glaube, genau das ist der Effekt, wie so politische Podcasts, die in die Tiefe gehen, die Verständnis wecken, so gut funktionieren in Zeiten großer Unsicherheit. Die Lage ist tatsächlich für viele Menschen, das wissen wir auch aus vielen Feedback-E-Mails zum Beispiel, die Lage ist für viele ihre Coping-Strategie, um mit einer immer verrückteren Welt umzugehen. Wir beiden, Philipp und ich, versuchen einfach den Menschen zu erklären, was da um sie herum passiert. Und wenn Dinge, die einem prima facie Angst machen könnten, wenn die einfach eine rationale Erklärung haben, also zum Beispiel politische Fehlentscheidung, wie jetzt, um was zu nennen, dass die Schuldenbremse immer noch nicht abgeschwächt oder reformiert ist und wir immer noch keine Ausnahme von der Schuldenbremse haben und unsere Infrastruktur verkommt, ja. Wenn man versteht, woran das liegt, wenn man eben versteht, dass das an dem Fanatismus von Christian Lindner liegt, dann ist das schon mal nicht mehr ganz so gruselig, ja, als wenn man einfach nur denkt, fuck, die Demokratie funktioniert nicht. Ja, die Demokratie liefert nicht an dieser Stelle und die Politik pauschal in Deutschland lässt die Menschen an diesem Punkt im Regen stehen. Ja, aber das liegt nicht daran, dass die Demokratie per se Quatsch ist, sondern es liegt daran, dass da einfach an der falschen Stelle ein Christian Lindner saß. So. Und das, glaube ich, hilft vielen Menschen, damit umzugehen.
Ulf Burmeier von der Lage der Nation im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM anlässlich von 15 Jahre Detektor. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und fürs Licht anmachen.
Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Das hat großen Spaß gemacht und ganz viel Erfolg. Happy Birthday, Detektor FM.
Dankeschön. Ulf Burmeier von der Lage der Nation anlässlich des 15. Geburtstags von Detektor FM im ausführlichen Gespräch hier in unserem Hauspodcast. Und nachdem wir ja gerade gehört haben, wie wichtig die Unterstützung ist, abonniert doch gern unseren Newsletter, unterstützt uns bei Steady oder empfehlt unsere Podcasts weiter. Die Links dazu findet ihr alle in den Shownotes. Und wir hören uns dann Anfang Januar wieder mit Kolleginnen und Kollegen von Detektor FM hier in diesem Podcast. Und dann wird es um unseren neuen Podcast Teurer Fahren gehen, die zweite Staffel von Teurer Wohnen. Hört gern ab kommender Woche mal rein in Teurer Fahren. Der Trailer ist ja seit dieser Woche schon online. Und ja, kommt gut durch die Vorweihnachtszeit und die Feiertage. Wir hören uns dann hier in diesem Podcast 2025 wieder.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.